Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass diese Buchpremiere in der Villa Quandt stattfindet. Ich war schon öfter mal hier, zuletzt mit meiner Lieblingsautorin, die ich übersetze, Joan Didion, und jetzt eben mit dem Buch über Potsdam und Brandenburg, was natürlich besonders aufregend ist. Ich habe dieses Buch bisher nur in Leipzig gelesen, und in Leipzig sitzen natürlich nicht ganz so kritische Leute wie hier, die hier wohnen. Dieses Buch ist natürlich eine. Also wie gesagt, es ist kein Reiseführer, sondern es ist eher, folgt so ein bisschen der Reiseerzählung. Das sind Essays, die ich zu unterschiedlichen Themen geschrieben habe, die mir besonders ins Auge gesprungen sind. Und ich hatte natürlich auch die schwierige Aufgabe, mir zu überlegen, wie sind denn nun die Brandenburger? Dazu gibt es ja nicht so viel. Also bei meinem Schwedenbuch war das etwas einfacher. Es gab da schon einige Veröffentlichungen über die kuriosen Eigenschaften der Schweden, an denen ich mich ein bisschen orientieren konnte. Und außerdem hatte ich dort den etwas distanzierteren Blick. Hier bin ich mittendrin und muss mich natürlich auch selber mit unter die Lupe nehmen. Ich werde Ihnen drei Ausschnitte aus diesem Buch vorstellen und beginne einfach mal mit dem Anfang. Das ist so eine Art Einflugschneise ins Land und ins Buch. Ich habe alle Kapitel mit einem Zitat überschrieben, und das erste Kapitel, Preußen und Märker, hat einen Auszug vorangestellt aus dem Lied vom Roten Adler. Machen Sie sich keine Illusionen. Ich bin kein Fan von Brandenburg. Ich wurde hier geboren, ich lebe hier, das ist alles. Von meiner Geburt bis zu meinem 16. Geburtstag hatte ich vom Land Brandenburg noch nicht einmal gehört, obwohl ich in der Automobilwerkerstadt Ludwigsfelde am Rand des Fleming groß wurde. Nach der Wende ging ich weg, und als ich zurückkehrte, stellte ich fest, dass der Landstrich, in dem ich aufgewachsen war, mittlerweile einen Namen bekommen hatte. Dieses Land, das sich zwischen Elbe und Oder, vom Stechlin bis zur Senftenberger Seenplatte erstreckt, das mehr Sand als Menschen hat und mehr Seen als Städte, in dem man Radio für Erwachsene hört, Weißwein aus dem Tagebau trinkt, im Sherry badet und saure Gurken aus der Dose isst, das Land, in dem es Pyramiden, verbotene Städte und Atombunker gibt, dieses Land mit den meisten Naturschutzgebieten und den meisten militärischen Altlasten aller deutschen Bundesländer, was manchmal dasselbe ist, hieß jetzt Brandenburg. Ich erinnere mich nicht, wann ich den Namen zum ersten Mal hörte. Vielleicht benutzte der ehemalige Ministerpräsident Stolpe diese Bezeichnung, als er versuchte, Schwung in die Sache mit den blühenden Landschaften zu bringen. Oder die Mutter Courage des Ostens, Regine Hildebrand, ließ den Roten Adler in einer ihrer protestantisch-preußischen Motivationsansprachen aufsteigen. Vielleicht hörte ich den Namen zum ersten Mal in einer Radiosendung des RBB, in der Menschen auf der Straße gefragt wurden, was sie mit dem Land Brandenburg verbinden würden. Die Antworten waren wenig befriedigend. Während die Einheimischen anderer Landstriche bei solchen Fragen fröhlich zu regionalen Glaubensbekenntnissen ansetzen oder ernst die Vorzüge und Nachteile ihrer Heimat abwägen, blieben die Befragten ganz bei sich. Brandenburg, na, das ist, wo ich lebe. Sehen Sie? Das meinte ich. Ich bin gebürtige Potsdamerin. Das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Sie fand, das Krankenhaus einer Bezirkshauptstadt mache für die Geburt eines Kindes mehr her als ein lumpiges Kreiskrankenhaus, in dem sie mich korrekterweise hätte zur Welt bringen sollen. So lautete jedenfalls in den 70er Jahren die Anordnung für Mütter, die im Kreis Zossen ihren Wohnsitz hatten. Aber meine Mutter kommt aus Sachsen. Das erklärt den laschen Umgang mit Behörden. Einer pflichtbewussten Preußin wäre es nie in den Sinn gekommen, das staatlich verordnete Krankenhaus durch ein selbstgewähltes zu ersetzen. Meine Mutter sah in der Querulantenentscheidung für Potsdam ein letztes Glimm ihrer sächsischen Herkunft. An diesem Glimm hielt sie fest, nachdem sie mit einem Niederlausitzer eine Mischehe eingegangen war und sich fleißig das Hochdeutsche antrainierte. Das Brandenburgische zu beherrschen, versuchte sie erst gar nicht. Diesen knackigen, bodenständigen Slang, der sachlich trocken hingerotzt wird und dann zerstäubt wie ein Spuckefleck im Sand, der sich durch das Weglassen ganzer Konsonantengruppen am Ende eines Wortes auszeichnet, bevorzugt das CH wie in Wesigne und lass doch mal, beherrsche nicht einmal ich. Ich habe zwar mit den Kindern waschechter Einheimischer im Sandkasten gespielt, aber zu Hause wurde aus Rücksicht auf meine Mutter Hochdeutsch gesprochen. Bis zu meinem 16. Geburtstag lebte ich also im Kreis Zossen, Bezirk Potsdam, vom Land Brandenburg keine Spur. Sie sehen, wie jung das Land ist, in das ich Sie einweihen möchte. Heute erinnert schon nichts mehr daran, dass es erst 1990 auf dem Territorium von 3 Bezirken entstand. Potsdam grenzte im Süden an den Bezirk Cottbus und im Osten an Frankfurt-Oder. Cottbus, Frankfurt und Potsdam sind die 3 wichtigsten und größten Städte, die das heutige Bundesland vorweisen kann. In meinen jugendlichen Ohren hatten sie den gleichen fahlgrauen, fernindustriellen Klang wie Eisenhüttenstadt, Schwedt, Perleberg oder Guben, weshalb es mich schon damals nicht gewundert hätte, wären sie alle unter einen Hut gesteckt worden. Aber noch zeichnete sich nirgendwo ab, dass der Geburtsort Potsdam mich eines Tages zu einer Brandenburgerin machen würde. Die SED-Führung der DDR ließ nur kurz zwischen 1946 und 1952 die Bezeichnung Land Brandenburg zu, leistete dadurch aber Pionierarbeit. Brandenburg war vorher schon alles Mögliche gewesen, aber noch nie ein Land. Für die restlichen 37 Jahre Sozialismus wurden solche regionalen Bezeichnungen gestrichen, weil in ihnen nach sozialistischem Glauben ein ungewolltes Erbe deutscher Kleinstaaterei zum Ausdruck kam. Die Thüringer oder die Sachsen begegneten dieser ideologischen Engstirnigkeit mit einem gefestigten Regionalstolz. Den Brandenburgern dagegen saß der preußische Untertanengehorsam noch zu tief in den Knochen, um sich gegen die von feudalen Spuren gereinigte Kartografie der neuen Befehlshaber zu wehren. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hatte seinen Untertanen die Pflicht zum Gehorsam eingebläut. Dieser Gehorsam hielt mehrere Jahrhunderte lang an und die Hymne mit dem roten Adler blieb den Brandenburgern bis zur Wende im Hals stecken. Nun ist es mit nationalen und selbst mit regionalen Identifikationen immer etwas heikel. Sie verschwimmen, sobald man beginnt, historisch nachzuforschen. Schon die Nachnamen vieler Brandenburger haben flämische, wendische, polnische, russische oder französische Wurzeln. Ihre Vorfahren sind aus vielen Richtungen eingewandert. 2 große Migrationswellen haben die brandenburgische Gegend geprägt. Zwischen 1000 und 1200 nach der Eroberung des von Slawen besiedelten Landes durch den Askanier Albrecht den Bären ließen sich Siedler aus den verschiedensten deutschen Gebieten hier nieder. Und nach dem Dreißigjährigen Krieg strömten unzählige Menschen aus der Schweiz, der Pfalz oder Böhmen ins Land, herbeigelockt von einer Politik, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, die stark verwüstete Region neu zu bevölkern. Eine der größten und prägendsten Einwanderergruppen waren die Hugenotten, protestantische Gläubige, die im Frankreich des 17. Jahrhunderts verfolgt wurden. Auch die geografischen und politischen Grenzen Brandenburgs veränderten sich während der Jahrhunderte ständig, abhängig von Kriegen und Eroberungsfeldzügen. So variabel wie die Grenzverläufe, so vage ist auch der Name Brandenburg. Noch heute bin ich unsicher hinsichtlich seiner Dimensionen. Da gibt es die Stadt Brandenburg und das Land Brandenburg. Da Stadt und Land gleich heißen, unterteilen sich die Brandenburger in Städter und Landeskinder, wobei die Stadtbewohner natürlich auch Landbrandenburger sind, was ihnen immer noch eine zusätzliche Erklärung abverlangt. Die Neubrandenburger wiederum gehören nicht dazu. Sie können sich hierzulande jede Erklärung sparen, müssen aber im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern für die missverständliche Bezeichnung ihres Herkunftsortes einstehen. Dann gibt es die Bezeichnung Mark Brandenburg und Kurmark. Beides hat nichts mit Geld zu tun. Geld war in diesem ärmlichen Landstrich ohnehin nie ein Thema, außer wenn man es sich borgen musste, wie Friedrich II., einst von einem am österreichischen Hof lebenden Prinzen, Prinz Eugen, weil der eigene Vater ihm das Taschengeld strich. Die Mark bedeutet so viel wie Grenzland. Damit ist das an die Stadt Brandenburg grenzende Land gemeint. Als die Stadt 948 gegründet wurde, hieß sie allerdings Brendanburg. Zur Kurmark wurde Brandenburg dann ab dem 14. Jahrhundert unter den Hohenzollern. Sie bezeichneten das Land, das die brandenburgische Kurfürstenwürde repräsentierte. Und natürlich gab es Preußen. Preußen war ursprünglich ein Herzogtum in der Gegend des späteren Ostpreußen, bis sich der schiefe Fritz 1701 die Krone selbst aufs Haupt drückte und aus seinem Kurfürstentum auf brandenburgischem Boden einen Staat machte. Innerhalb des Königreichs Preußen wurde die Mark zur Provinz. Außerdem gab es die Altmark und die Neumark. Beide gehören heute allerdings nicht mehr zur Mark. Dabei stammten die ersten Märker aus der Altmark, genauer gesagt aus Havelberg, das neben Brandenburg die erste deutsche Stadt auf märkischem Boden war. Heute liegt Havelberg in Sachsen-Anhalt und muss sich die märkische Vergangenheit irgendwie ins Sachsen-Anhaltinische zurechtbiegen. Die Neumark östlich der Oder, die mittlerweile polnisch ist, hat ein ähnliches Identitätsproblem. Und die Niederlausitz kam überhaupt erst so spät zu Brandenburg hinzu, im frühen 19. Jahrhundert, dass sie ihrem früheren sächsischen Frohsinn noch immer nachtrauert. was man an der Entscheidung meines Vaters für eine Sechsin gut ablesen kann. Das alles zeigt, wie unzuverlässig solche scheinbar klaren Selbstverortungen sind. Folgt man dem im Spreeland ansässigen märkischen Autor Günther de Bruijn, lässt sich die Sache noch weiter verkomplizieren, denn märkisch sind, wie es im Liede vom Roten Adler heißt, die Heide, der Sand und der Sumpf. Die westlichen Tore Berlins und Potsdams dagegen heißen Brandenburger und nicht märkische Tore, weil früher durch sie hindurch musste, wer in die Stadt Brandenburg wollte. In trüben Stunden verbinde ich mit Brandenburg strapazierfähige Blusen, weiße Turnschuhe und Lurex-Tücher, wie ich sie mir als Jugendliche um den Hals schlang. Ich verbinde damit eine Düsternis, wie sie eine Kleinstadt im Novemberwetter hervorruft, aus der ich mich mit 18 schleunigst davon machte. Die Stadt, aus der ich floh, war eine sozialistische Autowerkerstadt, in der 80% der Einwohner im Automobilwerk arbeiteten und LKWs herstellten, die in sozialistische Bruderländer auf der ganzen Welt verschifft wurden. Ich floh aus einer Stadt, in der es für 28.000 Einwohner einen Schuhladen, einen Bäcker und ein Kaufhaus gab. Für die Nachbar im Clubhaus war ich noch zu jung und die Bücher aus der Bibliothek über dem Kino hatte ich schon alle gelesen. Ich floh, weil Ludwigsfelde zwar auf märkischem Sand stand, nahe eines Pechpfuhl genannten Hochmoors, man von diesem Hochmoor aber nicht mehr viel sah. Jeder Anflug von natürlicher oder kultureller Schönheit wurde den Erfordernissen der werktätigen Produktion oder militärischen Zwecken untergeordnet. Das Wollgras war eingegangen, in den Erlenbruchwald hatte man Plattenbauten für Streitkräfte der Nationalen Volksarmee gesetzt, Kettenfahrzeuge hatten quadratische Abdrücke in die Sandwege gestanzt und der Zaunkönig war längst auf und davon. Im Herbst stieg der Geruch von Rieselfeldern am Stadtrand auf. Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Ludwigsfelde einmal typisch brandenburgisch sein würde. Ich ahnte nicht, dass die Stadt alles enthalten würde, was das heutige Brandenburg auszeichnet. Zentrum und Plattenbausiedlung sind durch Programme der Städtebauförderung aufgehübscht. Es gibt Landschaftsschutzgebiete, die einst militärische Sperrgebiete waren. Es gibt sanierte und verschlankte Industrieanlagen und Industrieruinen, die zu Filmkulissen werden. Es gibt Seen, Kiesgruben und Sanddünen, Felder mit Kartoffeln, Getreide und Mais. Es gibt Kuhställe, Kirchen und Kneipen und es gibt Landadel. Der Ludwigsfelder Landadel residierte in Schloss Genshagen. Das ist, wie viele Schlösser in Brandenburg heute, eine Tagungsstätte. So gesehen hätte ich gar nicht brandenburgischer aufwachsen können. Um wirklich jeden Zweifel an meiner Identität auszuräumen, erbringt Ludwigsfelde auch den letzten Beweis. Vor einigen Jahren eröffnete die Kristalltherme, ein Thermalbad mit ausgedehnter Saunalandschaft. Saunen, Schwimmen und gesundes Baden gehören in Brandenburg zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Wie Sie bereits bemerkt haben, ist Brandenburg also ein sehr junges und gleichzeitig ein sehr altes Land. Außerdem ist es ein Land mit einem starken Nord-Süd-Unterschied. Seine Bewohner des Nordens, die Prignitzer oder die Uckermärker, erkennt man an ihrer norddeutschen Zurückhaltung und einer zarten Herbheit. Die Niederlausitzer und die Fleminger aus dem Süden, die dem Preußischen weniger lange ausgesetzt waren, legen die sanfte Gangart von Mittelgebirgsmenschen an den Tag. Ein Riss geht auch beim Wetter durchs Land. Der Nordwesten steht unter dem milden Einfluss des atlantisch-maritimen Klimas. Der Südosten befindet sich in der rauen Kontinentalklimazone. So gesehen kann man in Brandenburg von Sibirien nach Italien reisen. König Wilhelm IV., der einzige Romantiker auf dem preußischen Thron, der dummerweise auf der sibirischen Seite stand, glaubte, die Wetterverhältnisse ändern zu können. Gotteshäuser im italienischen Stil, wie die Friedenskirche im Potsdamer Park Sanssouci, sollten den Himmel gnädig stimmen. So, das ist also, wie Sie sehen, so ein bisschen ein Überblick, der dann in das Buch einführen soll. Und verschiedene Themen, die in dem Buch angesprochen werden, werden in diesem Eingangskapitel schon mal aufgegriffen. Und ich möchte Ihnen jetzt noch ein weiteres Kapitel vorstellen. Und da geht es tatsächlich darum, wie sind eigentlich die Brandenburger so drauf. Das Kapitel heißt Gärtner und Schweiger. Und ich habe ein Zitat von Nikolaus Lenau vorangestellt. Aus einem Gedicht. Es schien das Abendrot auf diese sumpfgewordene Urwaldstätte, wo ungestört das Leben mit dem Tod jahrtausendlang gekämpft um die Wette. An einem sonnigen Samstag im Oktober, das Laub der Obstbäume färbt sich, Apfelrot leuchtet weit über die Plantagen im Havelland, verkündet der Sprecher im RBB-Radio gut gelaunt, Was immer Sie heute auch machen, ob Sie die Hecke verschneiden, die Rosen anhäufeln, ob Sie auf Ihrem Grundstück das Laub haken oder Holz für den Winter schlagen, hören Sie uns. Die Merker hören das, stopfen sich ein kleines Radio in die Tasche ihrer Wattejacken, die Füße in erdverklebte Gummistiefel und marschieren aufs brache Feld. In anderen Regionen gehen die Leute an einem milden, sonnigen Herbsttag spazieren, sammeln Kastanien oder sitzen bei heißer Schokolade mit Rum in Decken gewickelt auf ihrer Veranda. In Brandenburg können sich selbst Radiomoderatoren ihre Hörer an einem solchen Tag nur beim Werkeln in Garten oder Hof vorstellen. Für Neulinge ist das nicht so einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein schönes Grundstück erworben, wollen Ihren ersten ruhigen Samstag an der frischen Landluft genießen und dann kreischen rechts und links die Sägen los. Der Nachbar hinter Ihnen schmeißt seinen benzinbetriebenen Rasenmäher an, in den Hecken klappern die Scheren, ein Häcksler frisst kiloweise totes Holz und sogar die distinguierten Leute auf der anderen Straßenseite haben sich in ihre alten Jeans gesteckt und hocken in den Bäumen, um Äste auszusägen. Das Laub rieselt ihnen direkt in die Schokolade. Und schon ist es da, das schlechte Gewissen. Sie werden die Schokolade schneller trinken und ehe 2 Wochen vergehen, werden sie glauben, dass auch ihre Hecke dringend verschnitten werden muss. Ich würde aus diesem Grund anregen, dass alle, die in Brandenburg ihren Wohnsitz anmelden, zur Begrüßung eine Heckenschere oder eine Kreissäge geschenkt bekommen. Das wäre ein erster Schritt in Richtung Integration. Ein Kurs in Gartenarbeit könnte zusätzlich angeboten werden, ist aber nicht unbedingt nötig. Das lässt sich auch nachbarschaftlich regeln. Da kommt gern der Dirk von nebenan mal auf den Sprung vorbei und erklärt den Einsatz von ökologischem Düngemittel oder den Gebrauch einer Bügelsäge. Man darf nur keine ausgefeilten Gebrauchsanweisungen erwarten. Es geht hier nicht wie in anderen Landstrichen um die Freude am Reden oder um die Selbstdarstellung des Redners, sondern allein um die Sache. Was, wie, wozu? Dafür reichen 3 Wortsätze. Die aber haben es in sich. Sie enthalten die Essenz langjähriger Erfahrung und werden von Nachbar zu Nachbar ganz im Sinne der alten Weisheit tradiert. Nicht labern, ranklotzen. Sich kurz zu fassen ist eines der wesentlichen Prinzipien eines brandenburgischen Gesprächs. Die Themenvielfalt ist so groß wie überall. Worauf es ankommt, ist, sie mit dem kleinstmöglichen Wortaufwand zu bewältigen. Sich kurz zu fassen bedeutet auch, sich nicht aufzudrängen. Die größte Peinlichkeit der nicht mehr ganz jungen Brandenburger wäre es, im Mittelpunkt zu stehen. Bei den ganz Jungen, die übers Internet mittlerweile an die internationale Selbstdarstellungsplattform Facebook angeschlossen sind, ist diese Art der Zurückhaltung zwar schon etwas verwässert, aber wenn sie das Internet mal ausschalten, löst auch bei Ihnen zu viel Aufmerksamkeit für die eigene Person Schamgefühle aus. Diese charakterliche Eigenart reicht weit in die feudalen Zeiten zurück. Schon der Soldatenkönig schwieg vornehm über seine Taten, wie die ausländische Presse nach einer bekannt gewordenen Geldspende des Königs an die Armen lobend bemerkte. Taten zählen mehr als Worte, Handgriffe mehr als Bekenntnisse. Brandenburger halten ihre Taten sowieso für die besten und sind überzeugt, dass alle anderen das auch so sehen. Wenn nicht, sind sie ihrer Taten nicht wert. Wozu es also an die große Glocke hängen? Das ist auch Theodor Fontane schon aufgefallen. Die Merker, Zitat, haben in hervorragender Weise den ridikülen Zug, alles, was sie besitzen oder leisten, für etwas ganz Ungeheures anzusehen. Eine natürliche Folge früherer Ärmlichkeit, wo das Kleinste für wertvoll galt. Treue, Ehre und Pflichterfüllung, das sind Tugenden, die sich den Menschen in preußischen Landstrichen eingeprägt haben. Stilles Rackern statt lautes Deklamieren, Schweigen und Arbeiten. Manche mögen sich fragen, wo da der Spaß bleibt. Verdiebsen hier zu lachen, war eine Formulierung, die eine befreundete amerikanische Übersetzerin schlagartig verstummen ließ, nachdem sie in lockerer Runde in ein für hiesige Verhältnisse ungewohnt lautes Lachen ausgebrochen war. Dass der Urheber dieses Kommentars das keinesfalls aggressiv, sondern vielmehr als gutherzige Erwiderung gemeint haben könnte. Dass er etwa hatte sagen wollen, wie schön, dass du dich so freust. Oder es mag zwar nicht so aussehen, aber auch ich lache gerade aus Leibeskräften. Bezweifelt sie bis heute. Bei Menschen aus genussverwöhnteren Landstrichen kann da schon die Frage aufkommen, was eigentlich so schlimm sei an der Entvölkerung Brandenburgs, wenn die Leute sich hier sowieso nur zu Tode schuften. Da hocken diese Eigenbrödler auf ihrem Stück Land, so die Idee der Ortsfremden, werfen die Trecker an, lassen die Kreissägen kreischen und bezwecken damit im Grunde nur eins, das Schweigen nicht hören zu müssen, das dröhnend über der Landschaft liegt. Die Leute sind unempfindlich, reisefaul, stur und kommunikativ so karg wie ihre märkischen Felder. Solche Art üble Nachrede müssen sich die Bewohner des Märkischen schon jahrhundertelang gefallen lassen. In einer Schrift aus dem 17. Jahrhundert heißt es, die Märker wären unfreundliche Leute, und ein Jahrhundert später wird ihnen ein Hang zum Räsonieren nachgesagt. Noch Peter Ensikat glaubte sich in Brandenburg in einem Flachland der Gefühle. Das Einzige, was an all diesen Einschätzungen deutlich wird, sie kommen von Leuten, die keine Ahnung haben. Als Insider weiß man um die tiefe Skepsis, die den Brandenburgern eigen ist. Die Skepsis gilt allem Menschlichen, speziell seinem Ausdruck der Sprache. In der Melkanlage, am Hochofen oder auf dem Gurkenflieger wird nicht gequatscht, denn Quatschen kostet Energie. Und fürs Zwischenmenschliche taugt die Sprache nicht, weil die Worte nie so tief reichen, wie beim Brandenburger die Gefühle sitzen. Da redet der Mund dahin und das Herz weiß nichts davon. So lautet eine Weisheit aus der Gegend von Prenzlau. Smalltalk beherrscht hier niemand. Das Ideal heißt wortloses Verstehen. Je wortloser zwei Menschen beieinander sind, desto inniger ist ihr Verhältnis. Wortkargheit ist also weder ein Zeichen für Stumpfsinn, noch ein Zeichen dafür, dass die potenzielle Gesprächspartnerin für unsympathisch befunden würde. Es ist ein Zeichen von Glück. Erst im gemeinsamen Schweigen sind die Missverständnisse aufgehoben. Es gibt keine Unsicherheit und keine Skepsis mehr. Nur ein Zugereister kann auf den nutzlosen Gedanken kommen, alles auszudiskutieren. Man macht die Dinge doch gemeinsam durch, wozu also noch groß drüber reden? Was sich zusammenschweigt, hält ewig. Keiner ist in Treue stärker als der alte Uckermärker. So sagt es der Volksmund. In der Ehe sind die Brandenburger erfrischend pragmatisch. Meine jungen Bekannten sind ein gutes Beispiel. Sofort nach der Heirat beschlossen sie, mit dem gegenseitigen Beschenken aufzuhören. Weder zu Weihnachten noch zum Geburtstag machen sie sich Geschenke. Sich ohne Anlass zu beschenken, wäre ihnen sowieso nicht in den Sinn gekommen. Andere mögen das für unromantisch halten. Hier entspricht das einer sehr klaren Logik. Wenn man zusammen lebt, kauft man auch alles zusammen ein. Wozu sollte man sich also nochmal allein auf den Weg machen? Bloß um was zu kaufen, das nicht gebraucht wird. Und dass es nicht gebraucht wird, ist ja klar, sonst hätte man es längst vorrätig. Geschenke, die man sich vor der Hochzeit machte, waren dazu da, einander über die Zuneigung in Kenntnis zu setzen. Nach der Hochzeit kennt man das. Eine Floristin aus Staffelde bei Kremmen hatte allerdings eine Marktlücke entdeckt. In ihrer Kornblumenscheune hat sie Ehemänner nicht nur davon überzeugt, ihren Frauen wenigstens zum Geburtstag Blumen zu schenken, sondern auch davon, dass es den Frauen gefallen könnte, wenn die Blumenauswahl von Jahr zu Jahr etwas variierte. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Wollen Sie Ihre Frau denn in diesem Jahr nicht mal überraschen? Fragt die Floristin beispielsweise mit dem Gedanken an die 5 roten Rosen, die diese Männer ihren Frauen zu den letzten 5 Geburtstagen geschenkt haben. Bei den Männern Schulterzucken. Welche Blumen könnten Ihrer Frau denn gefallen? Gucken, Schulterzucken. Was ist denn die Lieblingsfarbe Ihrer Frau? Langes Überlegen, Schulterzucken. Also, wie ich Ihre Frau kenne, mag sie Gladiolen sehr gern. Das würde in der hübschen Bodenvase auf Ihrer Terrasse sicher sehr schön. Kurzes körperliches Aufwachen haben wir selber. Wie wäre es dann mit einem Strauß Lilien? Ich hätte weiße, orangefarbene, gelbe, bedächtiges Nicken, leuchtende Augen, dann machen Sie 5. Der pragmatische Ansatz kann Außenstehende, wie gesagt, leicht über die Tiefe der Gefühlswelt hinwegtäuschen. Aber ich versichere Ihnen, da ist was. Sie dürfen es bloß nicht herbeireden wollen, Sie müssen es erspüren. Das gilt auch für die Freundschaft. Denken Sie nicht, dass Ihnen jemand seine Freundschaft anbietet oder gar erklärt. Und versuchen Sie nicht Ihrerseits das Ganze aufzulockern, indem Sie schwärmerisch die gute Nachbarschaft belobhudeln. Sie würden bloß das Gegenteil erreichen. Die tieffühlenden Wesen würden erschrecken, sie kämen sich entblößt vor. Hier geht es um ein inneres Erleben und das hat an der Oberfläche des Tages nichts zu suchen. Lauthalses Verkünden von Freundschaft zeugt von Falschheit. Packen Sie also stumm zu, wenn Sie es ernst meinen. Schwitzen Sie wortlos. Wenn Sie als gesprächsgewöhnter Mensch eine Äußerung beim besten Willen nicht unterdrücken können, pusten Sie laut oder rufen Sie heiser Scheiße in den Tag. Das kann immer noch als Zeichen körperlicher Anstrengung durchgehen. Dass es Ihnen gelungen ist, sich Respekt und Zutritt ins soziale Netzwerk zu verschaffen, erkennen Sie daran, dass Sie sich hundertprozentig auf Ihre neuen Freunde verlassen können. Man steht Ihnen von nun an vorurteilsfrei bei, auch wenn Sie beim nächsten Nachbarschaftsbesuch lobheischend auf Ihre eigenhändig beschnittene Hecke hinweisen. Ganz grober Fehler. Man wird Sie ein wenig bemitleiden, man wird Sie vielleicht auf die Schippe nehmen, im Stich lassen wird man Sie nicht. Dass Sie sozial angekommen sind, erkennen Sie auch am Herumfrotzeln. Das Herumfrotzeln ist die beliebteste Spielart der brandenburgischen Kommunikation. Plötzlich geht Ihnen auf, dass das, was sich bisher wie ein Murren anhörte, eine nicht abreißende Flut von Witzen und Sprüchen ist, die in der Summe ein Ausdruck starker Zuneigung sind. Zum Zwecke gegenseitiger Verständigung setzt man hier auf die Pointe. Je härter sie ist, umso besser. Das gebietet die gegenseitige Achtung. Wenn man schon die Energie aufbringt, sich zu äußern, sollte das für alle Beteiligten auch einen Mehrwert haben. Und dieser Mehrwert besteht darin, sich das Leben leichter zu machen. Fangen Ihre neuen Freunde also an, in ihrer Gegenwart Witze zu machen, kommt das einem Liebesgeständnis gleich. Sind die Witze fies oder sogar beinhart, wurden sie soeben geadelt. Man hat sie an der jahrhundertelang eingeübten Kunst teilnehmen lassen, die ganze Unbill des Lebens über einen einzigen geballten Witz abzuleiten. Ich würde es das Prinzip des heilsamen Schockers nennen. Strom macht Locken, kommentierte ein gut gelaunter Hobbyschäfer, als sich der Nachbar an seinem Elektrozaun einen kleinen Schlag holte. Die Kunst dieser klugen Druckableitung kombiniert mit einem hammerharten Pragmatismus ist nicht vom Himmel gefallen. Die Brandenburger mussten sich das, wie das meiste im Leben, erst hart erarbeiten. Im Bauern- und Soldatenland Brandenburg, dessen Sumpf- und Sandböden sich jahrhundertelang besser zum Marschieren und Verwüsten als zum Sehen und Ernten eigneten, auf dem munter die Seiten wechselnde Herrscher das Blut ihrer Armeen vergossen, auf dem immer wieder die schwersten Kämpfe der Kriege ausgetragen wurden, kann es schnell ums Ganze gehen, um Leben und Tod. Heute ist das Leben leichter geworden und harte Arbeit fällt meistens nicht auf dem eigenen Hof, sondern in einer entfernten größeren Stadt an. Häufig fällt auch nichts mehr an. Die Buslinie ist eingestellt, der alte Tante-Emma-Laden mit Brettern vernagelt. Graffiti ist das einzige Schmuckelement an den Häusern, Alkoholkonsum manchmal die einzig optimistisch stimmende Freizeitbeschäftigung. Zarte, nett gemeinte Späße für Empfindsame sind im Land der abgehärteten Seelen also selten. Schallendes, befreiendes Lachen kommt auch nicht gut an. Man pariert den Witz mit steinerner Miene, um ihn jedoch gleich darauf zu überbieten. Ein Beispiel aus meinem Potsdamer Friseursalon. Das Schnippeln und Schneiden ging eine Weile wortlos vor sich, untermalt vom einheimischen Radiosender. Als nur noch Stammkunden anwesend waren, ließ meine Friseurin über meinem nassen Kopf hinweg ihrem aktuellen Gedanken freien Lauf. Ich bin morgen zu einer Grillparty eingeladen. Was bringt man eigentlich auf Grillpartys so mit? Kurze Pause, das Radio dudelte. Dann sagte der Kollege neben ihr föhnend, Prostituierte, kommt immer gut. Ungerührtes Herumwerkeln der Friseurin an meinem Kopf. Nimm am besten welche aus Rumänien, ergänzte ein zweiter Kollege, mit Bart. Auch am Friederizianischen Hof waren die Witze gern derb, mitunter frivol. Pubertäre Pickel bei einem seiner liebsten Lustknaben soll Friedrich II. Damit kommentiert haben, dass die Franzosen gekommen wären, eine Anspielung auf die Syphilis. Sollten Sie also überlegen, ins Brandenburgische einzuheiraten oder sich hier anzusiedeln, weil die Wiesen im Frühjahr so verlockend duften oder der Pirol so schön singt, testen Sie bitte vorher zwei Dinge. Ab wann bleibt Ihnen ein Lachen im Halse stecken? Und haben Sie das Zeug zum Eremiten? Sie sollten nicht vergessen, dass Ihre Entscheidung eine Entscheidung für immer sein wird. Ein Zurück gibt es nicht. Denn haben Sie erst einmal gespürt, wie tief Ihr eigenes Wesen reicht, wenn es sich ungestört entfalten kann? Nachdem Ihnen nach tagelangem Schweigen die Idee gekommen ist, in sich hineinzulauschen, ob da nicht ein Echo heraufklinge, das Ihnen wenigstens das Gefühl geben möge, da sei noch wer? Haben Sie diese Entdeckung einer stillen, inneren Fülle erst einmal gemacht, wird jede Reise in die Ferne, sei es ins verschnatterte Sachsen oder ins lärmig trunkene Bayern, zum Schock, zu einem Anschlag auf Ihre Nerven. Ein Jahr Brandenburg und schon werden Sie völlig ausgelaugt sein, wenn Sie auch nur einmal durchs Zentrum von, sagen wir, Leipzig schlendern. Ich habe es versucht. Im sächsischen Restaurant wurde ich tatsächlich dreimal gefragt, ob ich noch etwas wünsche. In der Bäckerei wurde mir freundlich der Unterschied zwischen Dinkel- und Buchweizenmehl erklärt. Im Café erhielt ich auf meine Frage, ob im Cappuccino ein doppelter Espresso sei, eine ausführliche Erklärung des Mischverhältnisses sämtlicher Kaffeegetränke statt der mir vertrauten Antwort, steht doch dran. Mir taten vom Lächeln die Mundwinkel weh. Ja, also neben dieser Mentalität der Brandenburger gibt es natürlich auch noch andere Themen. Es kommt der Belitzer Spargel und die saure Gurke vor. Ich habe mich auch mit Dörfern und Städten beschäftigt. Also ich bin auch in die etwas schwierigeren Städte Brandenburgs gefahren. In Schwedt war ich, glaube ich, auch als Kind noch nicht und war dann beispielsweise in Schwedt und habe dann ein bisschen recherchiert und mich umgesehen, was eigentlich in der Stadtentwicklung so passiert ist. Und da ist ziemlich viel passiert, was mich sehr fasziniert hat. Schwedt ist heute eine geradezu ganz helle und lichte Stadt. Was mich auch noch interessiert hat, was im Eingangskapitel ja schon ein bisschen anklang, waren die ganzen Naturschutzgebiete, die Brandenburg hat, die zum großen Teil auf ehemaligen militärischen Sperrgebieten angelegt worden sind. Also auch da gibt es ein Kapitel zu diesem Thema. Dann natürlich zu dieser Leere des Landes, zu dieser Entvölkerung, die dazu führt, dass immer mehr Leute sich um Potsdam herum ansiedeln, aber den Rest des Landes eben langsam die Dörfer aussterben. Es gibt ein Kapitel zur Kunst und es ist ja auch ganz erstaunlich, die ganze Romantik spielte sich eigentlich zum großen Teil in Brandenburg ab, also viele romantische Dichter haben eigentlich ihre Werke zum Teil oder haben sich getroffen und auch ihre Werke auf den brandenburgischen Gutshöfen geschrieben. Also dazu gibt es auch ein Kapitel. Dann gibt es am Ende ein Glossar, wo so ein paar Begriffe geklärt werden, die Sie vielleicht kennen, aber außerhalb von Brandenburg kennt es wohl niemand. Zum Beispiel Schrottgerott kennt wahrscheinlich niemand außerhalb von Brandenburg. Die Bezeichnung für Eisenhüttenstadt. Oder, was habe ich noch? Lesesteine ist vielleicht auch nicht ganz so bekannt. Jenaupe ist offensichtlich eine Formulierung, die gern benutzt wird oder in bestimmten Kreisen benutzt wird für genau. Und ich lese Ihnen jetzt aber zum Abschluss, damit Sie noch ein bisschen anderen Eindruck kriegen, noch einen ganz kurzen Ausschnitt zu dem Parkkapitel, denn natürlich müssen auch die Parks erwähnt werden, von denen es ja unzählige in Brandenburg gibt. Das Kapitel heißt Ohne Sorge und es ist ein Zitat von Peter Joseph Lené vorne rangestellt. Auch die glücklichste Landschaft kann durch die richtige Anwendung der Gartenkunst ästhetisch aufgeschmückt und ökonomisch verbessert werden. Brandenburg und der Blues gehören zusammen. Man setzt sich ins Auto und zieht sich die Landschaft rein. Man fährt die Fenster runter, öffnet das Sonnendach, klappt das Faltdach des Cabriolets nach hinten, dreht die Musik auf volle Pulle und dann ab auf die Dorfstraßen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit sind die Parks. Die Parks sind das Gegenteil der Ödnis. Sie sind die Gegenwelt zum fruchtlosen Land. Sie sind das Aufbegehren einer verschmähten Landschaft, die Wiedergutmachung am missbrauchten, geschundenen Grund. Und man kann sie sich zu Fuß ansehen. Die Parks sind auch die Genugtuung unterschätzter Seelen. Sie stülpen das nach außen, was die Brandenburger im Dunkel ihres Wesens sind, verspielt und leicht, offen und sinnlich und sanft. Die Parks sind schlicht das Gute an Brandenburg. Sie werden geliebt, sind teuer zu erhalten und von unschätzbarem Wert fürs Tourismusmarketing. Die Parks betten nicht nur Schlösser wie Rheinsberg, Branitz oder Sanssouci idyllisch ein, auch Dörfer haben einen Park. Märkische Adlige wohnten häufig auf dem Dorf. Sie waren oft nichts als besser gestellte Bauern. Um diese Landsitze wenigstens von Bauernhöfen unterscheidbar zu machen, unterhielten die Hausherren hinter dem Gutshaus einen kleinen Park. Das Zähmen der Natur nach den jeweils angesagten Geboten der Schönheit war in Mode geraten, nachdem ihr großer König Friedrich II. Sein Häuschen auf dem Weinberg mit einem barocken Zier- und Nutzgarten umgeben hatte. Der Ziergarten Sanssouci war nur der Beginn einer groß angelegten Umgestaltung des Wüsten- und Sumpflandes Brandenburg, an dem berühmte Parkgestalter und Gartenkünstler beteiligt waren. Die Wüste forderte sie heraus. Der besondere Reiz erwuchs aus dem Widerstand, den die Landschaft dem Gestaltungswillen entgegenbrachte. Die Schriftstellerin Helene von Nostitz beschreibt das am Beispiel des Bornimer Gartens, den der große Gartengestalter Karl Förster angelegt hatte, so. Der Kampf mit dem sandigen Boden der Mark erzeugt eine fortwährende Spannung und Beschwingtheit. Die Pflanzen werden hier nicht gemästet und gepflegt, sondern groß gehungert und groß gedürstet. Wer groß gehungert wird, muss den Stolz aufs eigene Überleben strahlend ausstellen. Auf den Wiesen vor freiem Himmel werfen die Bäume ihre leuchtenden Kronen auf, ausladende, dicht belaubte Gebilde, in denen sich Keiz und altmodische Papierdrachen verfangen und die sich uneingeschränkt entfalten könnten, wären dann nicht die Gärtner, die im Herbst die Äste stutzen. Sie machen den prachtvollen Wuchs überhaupt erst möglich. Ein Parkbaum ist eben vor allem das menschliche Idealbild von freier Natur. Es gibt natürlich vor allem den großen Park, den Park, der Überpark, der Park, der auf Berliner Flughäfen stellvertretend für ganz Brandenburg steht, den Japaner und Amerikaner und manchmal auch Münchner für die Grünanlage von Berlin halten und der für Potsdamer einfach da ist. Gewohnt, liebevoll gepflegt, aber Alltag, nicht wegzudenken. Selbstverständlich liegt er da, gleich hinterm Luisenplatz, größer als die Innenstadt, mittendrin im Leben und doch woanders, sehr weit weg, eine Gegenwelt, die Utopie. Scheinbar unbehelligt von Systemwechseln und ideologischer Verbrämung wird der Park den Potsdamern zum Abbild dessen, was sie ohne die kriegerische Geschichte der letzten Jahrhunderte sein könnten, sorgenfrei. Spuren hinterlassen nur die Jahreszeiten. Farbige Scheinwerferbeleuchtung in Spätsommernächten, frühherbstliche Blätterregen an der Friedenskirche, rauchreif auf den Ringelblumen der großen Steinvasen, novemberliche Auszehrung der Beete, das Silvesterspiel der Feuerwerkskörper in den Fenstern des Schlosses, die Februarstille der gefrorenen Wege und wie das Frühjahr beginnt, wenn die Götter ausgepackt werden. Nackt stehen Diana, Juno, Jupiter vor dem an Spalieren grünenden Wein. Die Glastüren vor den Feigenbäumen auf den Schlossterrassen werden geöffnet. Ist es schon Mai? Das matschige Laub in den Nischen der Flüsterbänke ist verschwunden. Als Kind verrenkte ich mir den Kopf in die dunkle Ecke des Marmors hinein, aus der das Geflüster meiner Mutter so überdeutlich drang, obwohl sie am anderen Ende und abgewandt von mir saß. Für Kinder und Verliebte sind diese überlangen, halbrunden Bänke gemacht. In der gesteigerten Deutlichkeit der marmornen Akustik nimmt das Gesagte die Aura von etwas Geheimnisvollem an. Ja, Sie sehen also, es gibt auch immer wieder so poetische Einsprengsel, in denen dann die Landschaft oder die Parks beschrieben werden. Und an dieser Stelle möchte ich erstmal aufhören. Vielen Dank.